ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Stefan Oschwart im Studio. In Brandenburg sind die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und Bündnis Sahra Wagenknecht ins Stocken geraten. Ob es diese Woche noch zur Eheschließung kommt, ist offen. Strittig ist unter anderem der Ausbau eines Bundeswehrstandortes. Aus Potsdam, RBB 24, Landtagsreporter Thorsten Südow.
Angespannte Gesichter auf den Fraktionsfluren der Sozialdemokraten und des Bündnisses Sahra Wagenknecht. Knecht in Potsdam. Probleme in der Schlussphase der Koalitionsverhandlungen, die BSW-Fraktionschef Robert Krumbach so beschreibt.
Es sind wichtige Detailfragen, nichts Unüberbrückbares, aber ein Vertrag ist immer erst dann fertig, wenn das Komplettwerk fertig ist.
Ob das enge Finanzkorsett der künftigen Koalition die Verhandlungen bremst, sagt Krumbach nicht. Auf jeden Fall kann Krumbach nicht glücklich sein über seinen Fraktionskollegen Sven Hornauf aus Frankfurt-Oder. Hornauf hat angedroht, Dietmar Woidke nicht zum Ministerpräsidenten zu wählen, wenn der sich für die Stationierung eines modernen Raketenabwehrsystems auf dem Bundeswehrstützpunkt Schönewalde-Holzdorf in Südbrandenburg einsetzt.
Er geht bei dieser Sachfrage nach meiner Kenntnis von falschen Voraussetzungen aus. Er nimmt beispielsweise an, dass 100 Millionen Euro Infrastrukturmaßnahmen in Holzdorf verbaut, verplant würden. Dem ist nicht so.
An den BSW-Stimmen für Woidke, es sind 14, sei nicht zu zweifeln, sagt Krumbach. Woidke informiert derweil hinter verschlossenen Türen rund 30 Minuten seine SPD-Fraktion, wie weit der Koalitionsvertrag bereits formuliert ist. Auf die Turbulenzen beim BSW-Verhandlungspartner angesprochen, äußert Woidke:
Wir müssen uns die Zeit nehmen, die wir brauchen, und wir sind fertig, wenn wir fertig sind. Wenn der letzte Punkt dahinter ist, und es ist egal, ob man 99,9% geeinigt hat, wenn man 0,1% noch nicht geeinigt hat, hat man sich nicht geeinigt, auf alles nicht geeinigt, und deswegen ist der letzte Punkt entscheidend. Es kann sein in dieser Woche, wir arbeiten intensiv.
Aus den Oppositionsfraktionen AfD und CDU kommt Kritik zum Stand der Dinge. Hans-Christoph Berndt, AfD-Fraktionsvorsitzender, wiederholt, SPD und BSW stünden für ein Weiter-so.
Energiewende, Verkehrswende, Wärmewende, das sind Programme zur Zerstörung unserer Wirtschaft und unserer Industrie. Und das soll weitergeführt werden.
Die SPD dürfe nicht zulassen, dass ein BSW-geführtes Finanzministerium den Ausbau des Bundeswehrstandortes Schönewalde-Holzdorf ausbremst, fordert CDU-Fraktionsvorsitzender Fraktionschef Jan Redmann.
Wir haben die Sorge, dass das BSW systematisch versuchen könnte, den Ausbau der Bundeswehrstandorte zu vereiteln. Und das ist etwas, was möglicherweise im Interesse Russlands liegt, aber jedenfalls nicht im Interesse Deutschlands.
Wenn sich SPD und BSW kurzfristig einigen, könnte Mittwochnachmittag der Koalitionsvertrag der Öffentlichkeit präsentiert werden.
Thorsten Südow berichtete. Nach Berlin. Kein 29-Euro-Ticket mehr, Rotstift bei den Theatern, weniger Geld für Digitalisierung und Schulen. Die Berliner Regierungskoalition hat letzte Woche ihre Rotstiftliste für 2025 vorgelegt. Den entsprechenden Entwurf für den Nachtragshaushalt hat der Senat heute beschlossen. Ann-Christine Schenten informiert.
Berlins schwarz-rote Regierung hat sich entschieden. Die angekündigten Sparpläne sollen 1:1 so im Parlament diskutiert werden, wie vergangene Woche vorgeschlagen. Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner trat heute im Rathaus Reinickendorf vor die Presse.
Wir haben den Nachtragshaushalt verabschiedet. Einstimmig. Wir haben ihn heute auch überwiesen an das Parlament, sodass der Hauptausschuss sich ab morgen mit dem Nachtragshaushalt befassen kann.
Jetzt liegt der Ball also bei den Parlamentariern. Mitte Dezember soll das Gesetz im Abgeordnetenhaus beschlossen werden. Finanzsenator Stefan Evers.
Wir werden das in auch parlamentarisch beschleunigten und schnellstmöglichen Verfahren tun, damit auch Gewissheit noch in diesem Jahr hergestellt wird über die Haushaltssituation und die Haushaltslage des kommenden Jahres.
Die Berliner Verkehrsverwaltung und der Kultursektor müssen verhältnismäßig besonders viel sparen. Im Verkehr sind es 660 Millionen, in der Kultur 130 Millionen. Seit Tagen gibt es Proteste. Viele Menschen fürchten um ihre Jobs. Endgültig sind die Beschlüsse des Senats aber noch nicht. Im Parlament könnte der Nachtragshaushalt noch verändert werden. Zumindest in den Details, so Finanzsenator Evers.
Wir sind uns nach wie vor bewusst, dass es natürlich in diesem Entwurf Anpassungsbedarfe geben wird. Und diese werden sicherlich jetzt in den kommenden Tagen und Wochen im Parlament beraten und dann bereinigt werden.
Fakt ist allerdings, Berlin wird im nächsten Jahr so oder so 3 Milliarden Euro einsparen müssen. Das Land hat alle Rücklagen aufgebraucht, die Ausgaben müssen deutlich runter. Daher galt seit September auch eine landesweite befristete Haushaltssperre. Zuschüsse für Klassenfahrten waren beispielsweise nicht mehr möglich. Das gilt ab heute nicht mehr.
RBB 24 Landespolitikreporterin Ann-Christine Schenten war das. Führende Industrievertreter waren heute zu Robert Habeck geladen, denn hohe Strompreise machen der Industrie zu schaffen. Robert Habeck verspricht Abhilfe über staatliche Hilfen. Aber unterm Strich sieht es nicht gut aus. Tausende Jobs werden gestrichen in der Stahl- und Autoindustrie. RBB24-Reporterin Lisa Splanemann, wie sieht's denn in unserer Region aus?
Ja, das ist sehr durchwachsen. Also man sieht schon seit längerem, dass die Industrie vor vielen, vielen Problemen steht. Das nicht nur hier bei uns in unserer Region, sondern bundesweit zu beobachten. Das sieht man auch in diversen Zahlen, zum Beispiel auch mit Blick auf die Stimmung für die kommenden Monate, wenn man sich zum Beispiel den IFO-Geschäftsklimaindex anschaut. Und wenn wir uns jetzt mal Berlin genauer anschauen, dann sehen wir auch hier die direkten Auswirkungen. Das sagt Martin Gornig. Er ist Forschungsdirektor für Industriepolitik in der Abteilung Unternehmen und Märkte vom DIW Berlin.
Wir befinden uns ja in einer sehr schwierigen konjunkturellen Situation. Und das führt dazu, dass in manchen ja überhaupt die Nachfrage auch nach Industriegütern schwach ist. Der Export läuft schwach. Also sind auch Berliner Unternehmen betroffen. Aber natürlich ist das sehr, sehr unterschiedlich. Also die Pharmaindustrie hat natürlich ganz andere Kunden und ganz andere Sorgen und Probleme als möglicherweise eben Automobilhersteller, die wir ja nun mittlerweile auch in der Region haben. Und Sie wissen ja, nicht nur beim Verbrenner läuft schwierig.
Martin Gornig vom DIW Berlin hat heute als Zuhörender am Industriegipfel teilgenommen, wo es ja unter anderem um die Herausforderungen, aber auch Lösungsansätze für die Industrie ging.
Sind denn Jobs in der Industrie in Berlin und Brandenburg in Gefahr?
Also wir sehen gerade in mehreren Bereichen der deutschen Industrie, der deutschen Wirtschaft, dass dort Arbeitsplätze gestrichen werden. Die Unternehmen haben Sparmaßnahmen in die Wege geleitet aufgrund der konjunkturellen Lage und das Ganze wirkt sich entsprechend auf die Jobs aus. Und das erleben wir hier auch in Berlin, dass Arbeitsplätze abgebaut werden. Das hat mir der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der IHK Berlin, Henrik Fagt, gesagt. Er sagte aber auch, dass auf der anderen Seite Fachkräfte gesucht bzw. gehalten werden, eben aufgrund der Fachkräftemangelsituation hier bei uns in der Region. Es ist ja momentan schwierig, Fachkräfte zu finden und auch das ist eine weitere Herausforderung, vor der die Industrie momentan steht.
Soweit Informationen von rbb24-Reporterin Lisa Splanemann.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Seinen Sohn Theo aus der Schule abzuholen und sich um das zu kümmern, was dann ansteht, das ist seit 4 Jahren Alltag für Daniel Stolzenbach, alleinerziehender Vater von 2 Kindern in Berlin-Friedrichshain.
Hast du Hausaufgaben auf?
Also ein bisschen noch von gestern.
Ja, okay.
Dass das geht, da hat Daniel Stolzenbach Glück gehabt mit seinem Arbeitgeber. Er ist beschäftigt bei der Firma ODS Office Data Service in Friedrichshain und ODS hat gerade den Unternehmenspreis Niella bekommen. Niella, rückwärts gelesen, heißt allein. Gewürdigt werden mit dem Preis Unternehmen, die Alleinerziehende im Berufsleben unterstützen. Daniel Stolzenbachs Firma macht das, indem sie gute Arbeitsbedingungen für Alleinerziehende und Mitarbeitende in Trennungsphasen bietet.
So, Rosa, was musst du machen?
Das hier.
Ja.
Oder halt, wo die anderen...
Alles. Und du musst alles machen oder kannst du dir was aussuchen?
Ich kann mir was aussuchen.
Nach der Trennung waren die Kinder erst einmal nur am Wochenende bei Daniel Stolzenbach.
Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe sofort darum gekämpft, die Kinder jetzt immer eine Woche bei mir haben zu können. Also das Wochenende war für mich in der Situation in Ordnung. Wie gesagt, die räumliche Situation war eigentlich das Problem, was ich da immer gesehen habe. Aber als es dann notwendig wurde, war ich natürlich da und bin natürlich mit den Aufgaben auch gewachsen.
Der 47-Jährige ist gern Vater, aber leicht fällt ihm die Rolle nicht. Jeder Tag mit seinen Kindern fordert ihn neu heraus.
Die tägliche Organisation, also Hausaufgaben kontrollieren, Mappe kontrollieren, die Kinder natürlich auch an wichtige Sachen erinnern, häng deine Jacke an, also auf Sachen, dass die Kinder auf Sachen aufpassen. dass sie ihre Aufgaben erledigen.
Wichtig ist ihm, dass er sein Vatersein gut mit dem Berufsleben vereinbaren kann. Deshalb hat er seinen Job im Schichtsystem aufgegeben und sich ganz bewusst für die Firma Office Data Service entschieden, weil sie unweit von Wohnung und Schule ist und weil hier flexible Arbeitszeiten für Alleinerziehende möglich sind.
Man will sich ja irgendwann mal, wenn die Kinder älter sind, ja, will man sich ja nicht irgendwann mal nachsagen lassen, du warst nie da gewesen. Das ist ja die frühere Generation hat das ja so oft den Eltern vorgeworfen, ja, und das möchte ich einfach nicht. Und sicherlich, wir brauchen alle Berufe, wir brauchen ein Einkommen, um unser Leben irgendwie zu finanzieren, ja. Aber andererseits ist das Leben ja auch erst lebenswert, wenn man ein Leben hat.
Unterstützung für alleinerziehende Kollegen, das ist der Geschäftsführung wichtig. Seit Jahren bietet die Firma flexible Arbeitszeitmodelle an. Zum Beispiel, wenn Daniel Stolzenbach schnell reagieren muss, weil seine Kinder ihn brauchen, ist das kein Problem. ODS-Geschäftsführer Stefan Schröter.
Das ist wichtig, weil das zum einen mich auch persönlich betroffen hat, die Wechselmodell Kinderbetreuung. Und da habe ich gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist, das eben auch alles unter einen Hut zu bringen. Und zum Zweiten ist es natürlich für uns als kleines Unternehmen auch ein gutes Argument, neue Kolleginnen und Kollegen auch zu finden und auch ans Unternehmen zu binden.
Weil die Firma auch pünktlichen Feierabend und Urlaub der Mitarbeitenden akzeptiert, hat Daniel Stolzenbach keine Schuldgefühle, wie viele Eltern, die den Spagat zwischen Familie und Beruf kaum hinkriegen. Auch Sohn Theo ist einverstanden mit der Situation. Er findet, es muss sich eigentlich nichts ändern.
Einfach so, wie es jetzt ist, so gut verstehen und so und dass Papa und ich uns einfach helfen.
Ich sehe meine Kinder, ich sehe, wie sie zu tollen Menschen heranwachsen, wie sie sich entwickeln. Und ja, das macht mich natürlich auch ein bisschen stolz. Also stolz, dass ich gute Arbeit geleistet habe.
Und diese gute Arbeit als Vater ist ihm nur möglich, weil er neben dem Berufsleben genug Zeit für seine Familie hat.
Aus Fäkalien Energie machen, das wird in Zukunft in Darmsdorf im Landkreis Potsdam-Mittelmark geschehen. In den nächsten 2 Jahren soll dort eine europaweit einzigartige Energieanlage entstehen. RBB24-Reporterin Marie Günther weiß mehr.
Die Anlage funktioniert ähnlich wie eine Biogasanlage. Der Unterschied, es entsteht dabei deutlich mehr Energie und es werden nicht extra Pflanzen wie Mais dafür angebaut, sondern Abfälle verwertet. Stefan Schiewig von der Warem Energie Gesellschaft will folgende Rohstoffe benutzen.
Von Gemüseabfällen bis zu Klärschlämmen, alles was irgendwo bei der Produktion von organischen Materialien anfällt, aber wir können auch die grüne Tonne, wenn sie mal eingeführt wird, hier verarbeiten.
Die Stoffe werden angeliefert, von einer KI-basierten Software analysiert und dann verwertet.
Die leicht abbaubaren Stoffe werden zu einem Erdgasersatzstoff umgewandelt und dann in das öffentliche Gasnetz eingeleitet.
7000 Menschen sollen dadurch künftig ihre Häuser und Wohnungen heizen und auch ein Ersatz für Kohle entsteht bei dem Prozess.
Wir haben noch einen Braunkohleersatzstoff, deshalb wie eine Braunkohle, wie sie in der Erde anfällt, werden wir sie hier mit einem thermischen Verfahren erzeugen. Das ist eine CO2-neutrale Kohle.
Zum Beispiel für die Zementherstellung. Diese Technologie wird europaweit erstmals in Darmsdorf umgesetzt. 70 Millionen Euro kostet das Energiecenter. 2026 soll es in Betrieb gehen. Noch sind die Anträge nicht bewilligt, aber wenn es nach Lenins Bürgermeister Uwe Brückner geht, stehen alle Zeichen auf grün.
Informationen von rbb24-Reporterin Marie Günther. Seit heute liegt Angela Merkels Biografie in den Buchhandlungen. Wie das Buch der Altkanzlerin ankommt, hat rbb24-Reporterin Elke Bader in Merkels Heimatstadt Templin erkundet.
Im Schaufenster der Buchhandlung Karga steht die Biografie von Angela Merkel ganz vorn. Kurz nach Ladenöffnung holen die ersten Leser ihre bestellten Exemplare ab. Der erste ist Wolfgang Homfeld. Der Templiner schätzt die Politik von Angela Merkel heute noch.
Es ist eine Frau mit Haltung. Dieser Satz von Frau Merkel, wir schaffen das, der täte heutigen Politikern auch sehr gut zu Gesicht.
Über 750 Seiten erzählt die frühere Bundeskanzlerin von ihrer Kindheit und Jugend in der DDR, vom Mauerfall und natürlich von ihrer beispiellosen Karriere als Politikerin, sagt Inhaberin der Buchhandlung Antje Mielke.
Sie schreibt so, wie sie auch regiert hat. Ist sehr bei sich, greift niemanden an und führt auch nicht irgendwelche Personen vor.
Ein weiterer Stammkunde von Antje Mielke ist Tyler Weidner. Der 18-Jährige dürfte wohl der jüngste Leser der Merkel-Biografie sein.
Seitdem ich geboren bin, war quasi nie jemand anders Kanzler oder Kanzlerin als Angela Merkel. Und ich möchte mir gerne durchlesen, was denn Frau Merkel in ihrem Inneren zu dem sagt, was sie doch gemacht hat.
Die Freundschaft zu Russland, der Atomausstieg oder die schleppende Digitalisierung. Angela Merkel hat in 16 Jahren Kanzlerschaft vieles verantwortet. Ihre politische Arbeit bewertet Tyler Weidner durchaus kritisch.
Rückblickend kann man sagen, dass es eigentlich eine ganz gute Kanzlerschaft war. Man muss aber auch sagen, dass 16 Jahre lang irgendwie der Strukturwandel verschlafen wurde und dass wir dadurch jetzt viele Probleme haben.
Die Biografie von Angela Merkel liegt seit heute in den Buchhandlungen aus, auch in ihrer Heimatstadt Templin. Von dort berichtet der rbb24-Reporterin Elke Bader. Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg, auch in der ARD-Audiothek.
Sie fanden es gut? Dann können Sie den Podcast gleich abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Und der Tag in Berlin und Brandenburg gibt's auch im Fernsehen. Montag bis Freitag ab 18 Uhr im RBB.